Seltsam sichtbar.
Der Brand Marketing Podcast mit Kadi
und Annika.
Annika, ja? Weißt du, warum die Schuhgrößen die Nummern haben, die sie eben haben?
Nein.
Ich dachte tatsächlich, das hätte man sich einfach so mal irgendwie halt, keine Ahnung, irgendwie halt eingeführt. Tatsächlich, die deutsche Schuhgröße durch 3 mal 2 ergibt die Fußlänge in Zentimetern.
Aber wer denkt sich so, wieso hat man sich einfach normal in der Fußlänge gemacht?
Nee, das ist zu einfach.
Ja, vermutlich. Ich habe gedacht, das kommt vielleicht irgendwie aus dem Englischen mit ihrem ganzen Zoll und Foot und hast du nicht gesehen, dass es irgendwie danach kommt. Aber auch nicht schlecht.
Fand ich auf jeden Fall richtig cool, weil hätte ich tatsächlich so auch irgendwie nicht gedacht.
Nee. Naja, vielleicht haben wir ja irgendwie einen Schuhmacher oder sowas unter unseren Zuhörern, der uns erklären kann, was es damit auf sich hat, wieso man das so bekloppt rechnet. Weil bei DIN-Normen kann ich also bei A4-Blättern oder so und so weiter, also die Papiergrößen, da kann ich dir den Sinn dahinter wenigstens noch erklären, aber was hat das mit der Schuhgröße auf sich? Aber gut, Schuhgrößen mal dahingestellt. Wir haben heute ein etwas anderes Thema. Mentale Buchführung wollten wir drüber sprechen.
Yes. Ich habe es ja schon angekündigt. Mentale Buchführung, sagt dir das was?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also erklär erst mal.
Okay, das ist auf jeden Fall ein Modell oder ein, ja, quasi fast schon psychologischer Effekt. Der geht zurück auf Richard Thaler. Ein Wirtschaftsnobelpreisträger. Und der befasst sich damit, dass wir Ausgaben mental auf verschiedene Konten unbewusst verteilen.
Ja.
Und die deswegen unterschiedlich behandeln quasi. Und das ist so ein bisschen, wir alle kennen die Menschen oder sind auch selber so. Aber jeder kennt Beispiele für Situationen, in denen Leute bei bestimmten Bereichen irgendwie irrational mit Geld oder Zeit umgehen.
Ja.
Wir kennen Leute, die sagen, boah, ich habe kein Geld für, was weiß ich, das nächste Coaching oder den nächsten Kurs, der mich weiterbringen könnte, aber die gehen ständig essen oder so.
Mhm.
Wir haben Leute, die sagen, boah, ich habe keine Kohle fürs Fitnessstudio, aber ständig ins Kino gehen. Einfach Dinge, wo du denkst so, hä, spar doch an anderer Stelle, dann, ne, weil wir das einfach irgendwie anders einkategorisieren.
Ja.
Die mentale Buchführung ist eigentlich, also wir verschaffen uns da so einen Überblick über unsere Ausgaben und Einnahmen, das läuft unbewusst ab, und vergleichen allerdings auch Kosten und Nutzen. Wir nutzen das allerdings nicht nur, um unsere Ressourcen zu verwalten, sondern auch, um irgendwie systematisch auf Ziele eigentlich hinzuarbeiten oder Ziele zu definieren und auch, wie wir die erreichen können. Zum Beispiel, indem wir auf einen Neuwagen sparen, weil wir unbedingt ein neues Auto haben können. Diese mentale Buchführung, also die haben wir alle, die hat jeder Mensch. Und die ist überhaupt erst dafür verantwortlich eigentlich, dass wir überhaupt in der Lage sind, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Dass wir zum Beispiel sagen, ich will auf den nächsten Urlaub sparen, aber ich will auch, was weiß ich, das haben etc. Und dass wir einfach quasi gedanklich verschiedene Konten haben, die aber auch gedanklich unterschiedlich wichtig sind.
Ja.
Und das ist eben bei jeder Person natürlich anders, ne?
Klar.
Gibt allerdings natürlich auch so ein paar Probleme mit der mentalen Buchführung, obwohl es eigentlich eine super Sache ist. Weil wir oft in Entscheidungssituationen, also je nachdem, was in den mentalen Konten dann quasi dargestellt wird, passiert es häufig, dass wir gleiche Sachverhalte unterschiedlich bewerten.
Mhm.
Zum Beispiel sind es so Sachen wie, Taxifahren ist teuer. Ist jedem klar, ne? Taxifahren ist teuer, dann kaufe ich mir lieber ein Auto. Und dann kaufst du dir vielleicht ein Auto oder finanzierst ein Auto, weil Auto ist günstiger als Taxi, das weiß jeder. Allerdings, wenn du es nur 2-3 Mal im Monat fährst,
ist das Taxi günstiger.
Ist vielleicht das Taxi wiederum günstiger. Und das ist aber irgendwie von der Gewichtung her bei uns Menschen einfach irgendwie unterschiedlich. Ansonsten hast du zum Beispiel auch, wenn du überlegst, keine Ahnung, Fahrkarten für die Öffis.
Ja.
Ultra teuer. Wenn ich in die Stadt fahren will, zahle ich 5,50, fahre ich lieber mit dem Auto. Beim Auto unterschätzt du die Kosten aber dramatisch und hast gar nicht im Blick, wie viele Kosten überhaupt da auf dich zukommen, weil die auf unterschiedlichen Konten verteilt sind. Zum Beispiel einmal das Auto an sich, dann Versicherung, dann Benzin, dann hast du Reparaturkosten oder so, die irgendwann kommen oder für neue Reifen. Mhm. Das sind aber Sachen, die auf verschiedenen Konten verteilt sind, die du in dem Moment gar nicht im Blick hast, sondern du denkst vielleicht nur ans Tanken.
Ja.
Und denkst, jo, ist günstiger. Oder wenn du überlegst, wie viele Leute gibt's, die bereit sind, für irgendwas einen Kredit aufzunehmen, obwohl sie die gleiche Menge, die die Kreditsumme hat, quasi als Erspartes auf irgendeinem Sparkonto haben. Die dann aber dennoch lieber einen Kredit aufnehmen und das Ersparte nicht antasten, weil das ist ja für Notfälle, das ist ja für ein höher liegendes Ziel reserviert.
Ah, okay.
Was wichtiger ist als das, wofür du jetzt quasi den Kredit brauchst.
Ja, es ist schon spannend, ne? Du könntest auch das Geld ausgeben und anschließend wieder neu ansparen in der Zeit, die du den Kredit abbezahlst und hast keine Schulden gemacht. So theoretisch. Aber es ist spannend, aber das kenne ich tatsächlich. Eine Kollegin von meiner Mutter hatte das früher. Die hatte irgendwie drei verschiedene Nebenjobs, weil die unbedingt einen weißen BMW haben wollte. Die konnte sich das Ding nur mit drei Jobs leisten. Die hat nur für dieses Auto gearbeitet, aber es musste dieser weiße BMW sein. Und die hat mit dem Auto nichts weiter gemacht, als damit zu ihren Jobs zu fahren, weil sie keine Zeit für was anderes hatte, weil sie die Jobs brauchte, um das Auto zu finanzieren.
Wahnsinn.
Das ist, die Leute machen diese Sachen halt. Das ist genauso wie, wenn du halt dann der Meinung bist, ne, so, ja, ich habe jetzt kein Geld, um mir jetzt, was weiß ich, ein neues Logo zu leisten. Das geht einfach gerade nicht. Ich habe jetzt einfach die 1.000 Euro nicht über. Aber, ach, oh, guck mal, da gibt's ein neues MacBook. Ich kaufe mir jetzt das neue MacBook. Da ist halt die Frage, brauchtest du das neue MacBook jetzt wirklich oder hat's das alte nicht eigentlich auch noch getan?
Das Ding ist aber auch, dass wir genau wissen, gedanklich, wie viel uns auf welchem Konto zur Verfügung steht.
Mhm.
Also du weißt genau, dass wenn du dir jetzt eben besagtes MacBook gekauft hast, dass dann einfach das Konto, ja, quasi vielleicht Privatvergnügen oder so, einfach erstmal aufgebraucht ist und du dir jetzt nicht, keine Ahnung, noch die neue Soundanlage kaufen kannst.
Ja.
Auf anderen Konten hast du wiederum Geld zur Verfügung. Genauso ist ja auch, wir waren jetzt zum Beispiel ja beide im Europapark relativ kurz nacheinander.
Hätten wir mal gleichzeitig den Termin gehabt, ne?
Aber du weißt einfach, okay, der Park hat Eintritt gekostet, das Essen ist dann nicht unbedingt günstig gewesen, dann hast du vielleicht noch so ein Foto von irgendeiner Achterbahn gekauft oder so. Und du weißt einfach, okay, das mentale Freizeitkonto ist jetzt erstmal irgendwie ausgeschöpft. Ich kann mir jetzt, das heißt, ich kein neues Fahrrad kaufen. Oder keine Spielkonsole.
Ja.
Gleichzeitig sind wir aber in der Lage, weiterhin andere Konten zu bedienen, die einem anderen Zweck dienen.
Ja.
Und dieses, welche Ausgabe wir welchem Konto zuweisen, dafür ist quasi das Ziel einfach entscheidend.
Mhm.
Für das wir quasi dieses mentale Konto eingerichtet haben. So, zum Beispiel könnte dieser Sportwagen, worum geht's da? Geht's da um Mobilität? Geht's da um Anerkennung?
Vermutlich eher Anerkennung. Ja.
Und je nachdem, also die gleiche Anschaffung kann wer anders auf einem anderen mentalen Konto verbuchen.
Mhm.
Also das ist nicht immer unbedingt gleich.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir ja genauso. Ich bin sehr schnell dabei, Geld auszugeben, wenn es um Weiterbildung geht, wenn es um irgendwelche coolen Kurse geht, wenn es um irgendwas fürs Business geht, da bin ich sehr schnell dabei. Sobald es um Freizeitgeschichten geht, ja nö, da habe ich dann kein Interesse dran. Wenn mein Mann das nicht bezahlt, dann machen wir es nicht.
Und das ist eben, du hast das MacBook als Beispiel gehabt.
Ja.
Das MacBook, das kannst du ja, je nachdem, was dein Ziel mit diesem MacBook ist, kannst du das ja, was weiß ich, dem Arbeitsausgabenkonto zuschreiben oder aber auch einfach dem Freizeitkonto.
Mhm.
Weil es vielleicht einfach eine persönliche Geschichte ist. Du willst es halt haben für Privatvergnügen oder so.
Ja.
Wenn du dir jetzt zum Beispiel diesen Monat schon ein Fahrrad gekauft hast, das teuer war,
ja,
und du möchtest jetzt ein MacBook zum Privatvergnügen, zum Zocken oder was auch immer, dann wirst du dir das erstmal nicht kaufen, weil du weißt, du hast dir erst das Fahrrad gekauft und dementsprechend ist einfach dein Freizeitkonto gerade gut belastet.
Ja. Mhm.
Wenn du allerdings dieses MacBook als Arbeitsausgabe siehst und du einfach sagst, du willst das, damit du besser arbeiten kannst und noch bessere Ergebnisse für deine Kunden hast oder wie auch immer, dann wirst du keine Probleme darin sehen, beides im gleichen Monat oder vielleicht sogar in der gleichen Woche anzuschaffen, weil es um andere Konten geht. Weil das Arbeitskonto, das ist ja noch nicht belastet. Da hast du ja diesen Monat noch keine Ausgabe getätigt. Also ist das in Ordnung. Letztendlich gibst du aber so oder so, egal welchem Konto du es zuordnest, die gleiche Menge Geld aus.
Ja.
Du kannst es aber somit rechtfertigen.
Also, da kommen wir dann zu dem wichtigen Punkt, ne, die Rechtfertigung.
Genau. Also du siehst, welchen Posten wir welchem Konto zuordnen, kann eine sehr hohe Auswirkung auf unser Kaufverhalten haben.
Mhm. Ja, definitiv. Also das ist, wenn man so drüber nachdenkt, klar, für mich sind diese ganzen Arbeitsgeschichten halt wirklich wichtig, weil das auch, meine Arbeit ist mein Hobby, es macht mir Spaß, ich will, dass das vorangeht. Das ist mir wichtig und da ist mir Freizeitgedöns nicht so wichtig. Mein Mann ist das Freizeitgedöns wichtiger als das Arbeitsgedöns und entsprechend gibt er natürlich deutlich mehr Geld für Freizeitgedöns aus.
Und es ist also der ist so eine Konsumentenpsychologie, der Georg Felser.
Ja.
Der hat mal gesagt, dass diese mentale Buchführung eigentlich so mit das Instrument ist. Wir alle kennen das, dass wir Dinge emotional kaufen und später rational rechtfertigen.
Ja.
Da ist diese mentale Buchführung quasi so mit ein Instrument dafür, mit dem wir begründen können, quasi, dass wir eigentlich nur gekauft haben, worauf wir gerade Bock hatten.
Ja, cool. Und wie nutzen wir das für unser Marketing?
Sollen wir da schon hinkommen?
Ich weiß, wenn du noch was anderes zu erzählen hast, erzähl erst was anderes. Aber das ist die Frage, die mich natürlich jetzt interessiert. Aber du bist auch tiefer im Thema als ich.
Tatsächlich gibt's noch so mit diesen Pain of Paying, also den Zahlungsschmerz quasi,
ja.
Der unmittelbar mit der Ausgabe von Geld verbunden ist.
Mhm.
Das ist eine negative Reaktion, die quasi während dem Bezahlvorgang auftritt, welche quasi die Freude über den gerade getätigten Kauf etwas schmälert.
Ja.
Weil natürlich Geld ausgeben tut immer, das tut weh, ne?
Ja.
Und je mehr das weh tut, desto weniger sind wir bereit, quasi den Kauf zu tätigen. Macht auch Sinn, ne?
Mhm.
Also wenn du jetzt gerade völlig blank bist, dann achtest du natürlich auch mehr einfach aufs Geld. Und dann tut's eher weh, eine hohe Investition irgendwie zu tätigen.
Klar.
Dieser Zahlungsschmerz ist aber, je nachdem, welches Zahlungsmittel du verwendest, unterschiedlich. Weil es auch wieder auf mentalen Konten verbucht wird. Das ist Entkopplung von Zahlung und Konsum. Weil du, wenn du zum Beispiel mit Bargeld bezahlst, tut das richtig weh, weil du siehst, gerade waren 100 Euro in deinem Geldbeutel und jetzt sind es nur noch 20.
Ja.
Dieses Problem hast du nicht, wenn du mit Kreditkarte oder mit PayPal bezahlst.
Mhm.
Und das ist was für den einen oder anderen, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bevorzug Bargeld oder sowas. Aber wenn man jetzt irgendwie, und wenn es nur der kleine Laden von nebenan ist, überlegt euch, ob ihr irgendwelche elektronischen Zahlungsmöglichkeiten anbietet, weil einfach die Chance steigt, dass die Leute mehr Geld ausgeben, weil es eben nicht so wehtut. Was wollte ich jetzt sagen? Gerade bei Kreditkarten ist es richtig heftig. Also gerade Online-Shops unbedingt Kreditkarte anbieten, zusätzlich zu PayPal. Weil diese Kreditkartenschulden hast du nicht im Blick.
Ja, das ist ja, wann auch immer die Abrechnungen kommen, einmal im Monat oder so, wenn
es
hochkommt.
Genau, so ist es zeitlich von diesem Kaufvorgang entkoppelt. Wenn du mit Bargeld bezahlst, bist du das Geld direkt los. Das schmerzt. Und bei Kreditkarte ist es so, ach, dann kommt irgendwann mal was so, ne?
Ja, irgendwie so am Ende des Monats ist dann auf dem Konto plötzlich kein Geld mehr. Und den ganzen Monat wird aber angezeigt, ach, du hast Geld.
Richtig. So, was du jetzt aber daraus lernen kannst, weil Leute, also jedem ist dieser Zahlungsschmerz bewusst.
Mhm.
Wenn auch nicht so im Bewusstsein, sondern schon eher dann teilweise im Unterbewusstsein. Aber jeder weiß eigentlich darum und vermeidet es auch teilweise unbewusst. Weil du natürlich weißt, wenn du irgendwie unbeschwert das, was du gerade gekauft hast, irgendwie genießen willst. Also zum Beispiel den Urlaub.
Ja.
Dann bezahlst du den lieber im Voraus.
Klar.
Damit im Nachhinein quasi, wenn der Urlaub dann stattfindet, du da nicht den Zahlungsschmerz beim Bezahlvorgang hast. Den willst du nicht im Urlaub haben.
Nee, du willst das vorher alles erledigt haben, dann gehst du total entspannt rein und dann hast du nämlich auch keine großen Probleme mehr im Urlaub selber, vielleicht noch mal ein paar Euro mehr auszugeben fürs Essen gehen und so, weil der Urlaub selbst ist ja schon bezahlt.
Genau, das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel Geld im Voraus verlange.
Mhm.
Also einer der Gründe, weil es ist natürlich was anderes, wenn er zahlt und er kriegt dann irgendwie eine Woche später das fertige Konzept geliefert. Oder wenn du sagst, hier ist dein Konzept und die Rechnung und jetzt hätte ich gerne 3.000 Euro von dir.
Ja.
Das zeitgleich zu haben, ist ein bisschen doof.
Mhm.
Gleichzeitig musst du aber auch wissen, wenn du dann irgendwie Sachen so auf Kredit oder so oder auf Ratenzahlung anbietest, das machen ja auch gerade im Dienstleistungsbereich wahnsinnig viele, dass sie Ratenzahlung anbieten.
Ja.
Dann hast du gegen Ende der Zusammenarbeit oder des Coachings wird quasi die Freude darüber geschmälert, weil die Leute um die noch anstehenden künftigen Zahlungen wissen.
Mhm.
Das muss man auch wissen. Das ist aber auch, also nicht nur im Dienstleistungsbereich, das ist genauso der Fall, wenn du Kredit aufnimmst, um in Urlaub zu fliegen.
Ja.
Dann genießt du den Urlaub und am Ende des Urlaubs denkst du, jo, nächsten Monat, keine Ahnung, kommen nochmal 500 Euro Kreditzahlung. Und schon ist die Urlaubsfreude wieder so ein kleines bisschen dahin.
Ja. Ja, was, aber da kann man ja eigentlich relativ cool was gegen machen, fällt mir so spontan jetzt mal ein. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Ratenzahlung mit dem Kunden verabredest und der Kunde bezahlt dann, was weiß ich, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, noch irgendwie 2-3 Monate munter weiter, weil die Raten jetzt so sind, kann man natürlich in dem Moment, wo die Zahlung abgeschlossen ist, dem Kunden vielleicht nochmal irgendwie ein nettes Paket, irgendwie ein nettes Danke zukommen lassen. Also was ich halt zum Beispiel immer relativ cool finde, ist vielleicht nochmal was, irgendwas cool, wenn ich ein Logo gestaltet habe, irgendwas zu schicken, wo das Logo drauf ist. Eine schicke Tasse oder ein schickes Notizbuch, was einfach dann dazu passt. Dann hat man zum Ende nochmal so ein kleines Abschlussgeschenk, um nochmal die Freude ein bisschen hochzuhalten, weil da nochmal was gekommen ist. Also ich denke, so kann man halt einfach nochmal so ein bisschen die Freude hochhalten. Oder generell, auch wenn der Kunde bei dir gekauft hat und schon alles sofort bezahlt hat nach Abschluss des Projekts, wenn er dann eine Woche später oder so dann echt nochmal was zugeschickt bekommt, ist ja echt nochmal eine richtig coole kleine Überraschung dann.
Mhm. Ich hab gerade tatsächlich nochmal zwei sehr bekannte Beispiele aus der Praxis.
Ja.
Das eine ist klassisch Casino. Die verwenden Chips statt Bargeld. Weil
ja.
es dir leichter fällt, Chips zu verspielen, als wenn du da Scheine liegen hättest und du siehst,
Klar.
wie die weggenommen werden. und aus dem gleichen Grund hast du teilweise in Diskotheken oder so diese Verzehrkarten, wo dann immer abgestrichen wird.
Ja.
Oder gestempelt oder wie auch immer.
Mhm.
Hat tatsächlich den gleichen Grund. Weil du siehst zwar, wie die Kreuze irgendwie weniger werden, aber es sind ja nur Kreuze. Das ist was anderes, als wenn ich dir jedes Mal, wenn du zur Bar kommst, irgendwie einen 20er aus der Tasche ziehe. Am Ende kommt's aufs Gleiche raus.
Ja, beziehungsweise am Ende hast du wahrscheinlich mehr ausgegeben.
Ja.
Weil die Kreuze sind ja egal.
Was du jetzt natürlich für dein Marketing machen kannst, gerade wenn du im hochpreisigen Segment unterwegs bist, du kannst dafür sorgen, dass die Leute dein Produkt oder deine Dienstleistung auf 2 Konten gleichzeitig buchen.
Aha.
Also dass du zum Beispiel, wenn du einen Mac verkaufst, dass du das sowohl als Arbeitsausgabe als auch als Privatausgabe verkaufst. Und dann sind 2 Konten gleichzeitig bedient und dann teilen wir das unbewusst, teilen wir die Kosten durch 2 und teilen sie auf 2 Konten auf und dann ist das nicht mehr so viel. Genauso kannst du, was weiß ich, wenn es darum geht, eine Ausstellung zu besuchen, dann kannst du das als Unterhaltungswert verkaufen, aber auch gleichzeitig als Investition in deine Bildung. Und dann ist es auch wieder 2 Konten und dann ist vielleicht, was weiß ich, 50 Euro für den einen Dritt nicht mehr so viel, weil es sind ja 25 für Unterhaltung, das ist in Ordnung. Zahlst du im Kino auch oder so, ne? Und 25 für Bildung. Bildung ist eh nie verkehrt, da rein zu investieren, dann ist das in Ordnung.
Ja.
Also du kannst... du kannst dir im Marketing die Frage stellen, auf welches Konto deine Zielgruppe deine Leistung einsortiert.
Mhm.
Und im Idealfall gelingt es dir dann eben im Verkaufsgespräch mit der Argumentation, einfach mehrere Konten abzudecken. Und die Kunden können, also nicht nur, dass sie es aufteilen, sondern wenn sie dann ein Konto haben, das zum Beispiel, wo noch gar nichts abgebucht ist den Monat, dann können sie es dem zuschreiben. Und können da selber entscheiden, auf welchem Konto sie das verbuchen. Und die werden das immer so verbuchen, dass sie es kaufen können. Das ist einfach so. Du ordnest das automatisch dem Konto zu, um den Kauf zu rechtfertigen. Also du findest ein Konto, das noch nicht bedient ist, sagen wir so.
Ja, ja, cool.
Und achte auf den Zahlungsschmerz deiner Kunden und biete Zahlungsarten an, wie Kreditkarte, wie PayPal, die einfach dafür sorgen, dass die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben. Mhm. Funktioniert aber auch bei so Sachen wie Versandflatrate.
Okay.
Auch ganz beliebt. Es gibt total viele Online-Shops, die sagen, du zahlst, was weiß ich, du zahlst Summe X im Jahr und hast dafür das ganze Jahr über kostenlosen Versand oder hast das ganze Jahr 10% Rabatt oder so.
Ja.
Und dann wissen natürlich die Leute, okay, ich habe jetzt dafür, was weiß ich, 10 Euro bezahlt im Jahr und dann willst du ja auch so viel Gewinn wie möglich da rausziehen, also bestellst du ganz viel.
Mhm. Ja, oder das ist ja, glaube ich, auch, es müsste ja dann dieselbe Geschichte sein, wie wenn du, was weiß ich, auf Amazon irgendwas bestellst und wenn dann wieder angezeigt wird, so, wenn du jetzt noch Produkte für X Euro in den Warenkorb packst, dann ist der Versand gratis. Und dann ist ja auch, ne, ich erwische mich dann jedes Mal wieder dabei, weil ich denke, ach komm, dann packst du noch was rein. Und dann sehe ich mir so, eigentlich bin ich günstiger, wenn ich das Ding jetzt wieder rausschmeiße, weil ich das gar nicht so dringend brauche und den Versand bezahle, weil der Versand sind eigentlich nur 3 Euro. Und das, was ich jetzt reingepackt habe, kostet aber 15. Das ist, da muss man dann aber wirklich dann erstmal nochmal dreimal drüber nachdenken. Und nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht?
Ja, das sind tatsächlich Situationen, die, glaube ich, jeder kennt, der schon mal online geshoppt hat.
Mhm. Oder ach komm, kaufst du jetzt noch ein Buch, damit es eine Buchbestellung wird?
Oh, das ist so. Also jeder kennt's, ne? Jeder kennt's. Und jeder kennt auch Situationen, wo er denkt so, bei anderen Leuten so, okay, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
Mhm. Ja, wenn es dann also ist,
denkst,
ist.
Leute sagen, sie haben keine Kohle oder sie müssen den Monat sparen und dann geben die Geld für Sachen aus, wo du dir denkst so, hä? Ja. Was ist das jetzt?
Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also wenn man dann irgendwie was mit Freunden unternehmen will und dann will man abends ausgehen und dann sagt ihr nur, ich kann mir das jetzt nicht leisten, ich habe da kein Geld für, ich komme nicht mit. Und 2 Tage später sitzt du dann mit einem neuen Computerspiel und denkst du, aber das Computerspiel hat jetzt 3-mal mehr gekostet als das abends ausgehen. Wie passt das zusammen? Du hast doch gesagt, du hast kein Geld.
Aber auch da rechtfertigen die Leute sich das, weil sie sagen, okay, wenn ich aber irgendwas unternehme, dann habe ich ja nur einen Abend Spaß. Mhm. Das Computerspiel ist zwar teurer, das kostet zwar 3-mal so viel, aber sobald ich quasi 4 Tage damit spiele, habe ich ja schon wieder Geld gespart.
Ja.
Und das, ja, aber das ist wir Menschen haben so ein dermaßen gutes Talent, uns selbst zu belügen. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Was tatsächlich so bei diesem Zahlungsschmerz vielleicht auch noch relevant ist. Wir gehen mit unserem Arbeitseinkommen, also Geld, für das wir den ganzen Monat hart arbeiten, egal ob angestellt oder selbstständig, gehen wir viel behutsamer um als mit Geld, das quasi on top irgendwie dazukommt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Steuerrückerstattung bekommst, sie Lohnsteuerausgleich oder sonst was, oder du erbst was oder du gewinnst im Lotto und wenn es nur 300 Euro sind, das ist Geld, das viel eher verprasst wird, weil wir für dieses Geld nicht gearbeitet haben. Du gehst automatisch mit dem Geld, für das du hart arbeiten musst, viel behutsamer um. Und dieses Geld, das quasi on top dazukommt, mit dem du eigentlich nicht planst, das quasi so zufällig kommt, das wird ja dann eher so als fremdes Geld empfunden. Das habe ich nicht erarbeitet. Und dadurch habe ich einen deutlich geringeren Zahlungsschmerz, wenn ich dieses Geld ausgebe.
Ah, das erklärt dann im Prinzip auch, warum viele Lottogewinner, die wirklich große Gewinne haben, in kurzer Zeit dann schon wieder alles los sind, weil die einfach das Geld ausgeben. Während jemand, der sich seine Millionen selber erarbeitet hat, die Millionen erst dann erhöht im Laufe der Zeit, weil er mehr Kohle haben will.
Gut, das ist noch mit anderen Sachen natürlich
zu natürlich. Gründen,
Money Mindset etc. Und eben auch dieses Wissen, wie du Geld hältst und so weiter. Aber ist tatsächlich einer der Gründe. Ja, absolut.
Ja. Ja, und du weißt halt, wie du Geld hältst in dem Moment, wo du es selber verdienst. Weil dann musst du dich ja damit beschäftigen, wie du jetzt das Geld auch zusammenhältst, weil du weißt, wie schwer es ist, da überhaupt dran zu kommen.
Und wieder Beispiel Casino. Wenn du jedes Mal dein eigenes Geld setzt, dann tut das jedes Mal weh. Wenn du aber beim ersten Spiel 400 Euro gewinnst, dann kannst du diese 400 Euro verzocken. Das tut nicht so weh, wie wenn es 400 Euro von deinem eigenen Geld gewesen wären. Ja. Weil es einfach Geld ist, das du davor sowieso nicht hattest. Und wenn du das jetzt on top bekommst, dann ist das in Ordnung. Und wenn das dann weg ist, dann ist schade drum, aber dann ist das so. Das tut dir nicht so weh, wie wenn 400 Euro von deinem Arbeitseinkommen fehlen und du danach da stehst und denkst, okay, jetzt kann ich den Monat irgendwie den Gürtel enger schnallen.
Ja, ja, aber es ist ja genau das. Das ist ja auch der Grund, warum aus, wenn du so irgendwie Kohle in diese Automaten da reinwirfst, warum die in unregelmäßigen Abständen immer wieder Kohle ausschütten. Das ist zwar nur ein Bruchteil von dem, was du reingesteckt hast unter Umständen, aber alleine die Tatsache, dass ja dann wieder was rauskommt und du einen Gewinn hattest, und mit dem kannst du dann weiterspielen.
Und das ist was, so ich als Dorfkind, so früher in der Dorfkneipe, da gab es zwei von diesen Novoline-Automaten. Und da war es tatsächlich so, dass einfach, es gab super viele Leute, die einfach gesagt haben, was weiß ich, du legst einen Zehner auf den Tisch oder legst einen Zwanziger auf den Tisch und das wird verzockt. Mehr Geld von ihrem eigenen Geld geben sie nicht aus. Aber wenn die dann 400 Euro rauskriegen, dann nehmen die nicht die 400 Euro, sondern dann spielen die damit weiter, weil du könntest ja noch mehr Gewinn machen. Solange bis die 400 Euro wieder weg sind. Und dann sagen sie, ja, ist egal, jetzt habe ich ja im Endeffekt nur 10 Euro ausgegeben. Ja. Ja, anfangs, aber du hast 400 verloren. Du könntest mit 400 dastehen.
Ja.
Ja, das ist aber was für die Leute nicht so zählt, weil dieses Geld fühlt sich nicht wie deines an. Du hast nichts dafür wirklich, wirklich geleistet. Du musstest nicht hart dafür arbeiten. Das ist irgendwie so fremdes, ja, quasi geschenktes Geld. Das hat weniger Wert als das eigene.
Ja, aber spannend, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, dann kann man das wirklich auch sehr gut mal für sich selber einsetzen. Ne? Wenn man einfach selber, einmal für sich selber, um zu wissen, wofür gebe ich eigentlich Geld aus und warum? Und zum anderen halt eben wirklich, ne, wofür geben meine Kunden denn dann das Geld aus und warum? Und wie könnten sie das anders rechtfertigen? Das finde ich eine richtig coole Idee.
Also entweder sorgst du dafür, dass sie es, also ja, du kannst argumentieren, dass sie es auf mehrere Konten quasi aufteilen oder dass sie es einfach einem anderen Konto zuordnen. Weil wenn ich jetzt einen Mac verkaufe zum Beispiel, dann weiß ich ja nicht, hat mein Gegenüber diesen Monat schon Arbeitsausgaben getätigt oder hat mein Gegenüber schon Freizeitausgaben getätigt.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich aber argumentiere, dass du es für beides wunderbar nutzen kannst, hat derjenige beide zur Auswahl und wird sich dann automatisch eben für das entscheiden, wo eben noch keine Ausgaben drauf sind. Oder er teilt es einfach durch zwei und teilt es auf. Machen auch manche.
Ja. Echt spannendes Thema. Also, aber schon wieder was gelernt hier.
Ja, also überlegt euch mal, geht in euch und überlegt, auf welche mentalen Konten, und diese mentalen Konten sind ja im Endeffekt, das ist ich, die gleichen, wie wenn du ein Haushaltsbuch führst oder so. Ne? Das ist Essen, das sind Berufsausgaben, das sind Freizeitausgaben, das ist Mobilität etc. Bei jedem natürlich ein kleines bisschen anders, aber ich denke so, das Prinzip ist klar. Überlegt euch, auf welches Konto euer Kunde eure Dienstleistung oder euer Produkt bucht und überlegt, welche Konten noch möglich wären. Und wie ihr den Kunden dazu bekommt, im Gespräch von selbst zu checken, dass es da ein weiteres Konto gibt, auf das er es buchen kann. Und dann wird er es tun.
Das ist ein sehr guter Tipp. Also ich glaube, das ist eine sehr spannende Folge jetzt heute mal, Kadi.
Sehen, die psychologischen Effekte sind gefühlt unendlich.
Ja, das sowieso. Nee, cool. Ich glaube, dann sind wir durch für heute, ne?
Nicht ganz.
Nicht ganz?
Nicht ganz. Ich habe einen falsch zugeordneten Slogan mitgebracht.
Dann erzähl.
3-2-1 Mainz. Deutsche Bank.
Das war eBay, oder? Das ist aber gut.
Aber gemein.